Hallo und herzlich willkommen zu Die Gesellschafter, dem Podcast von diegesellschafter.de, ein Projekt der Aktion Mensch. Mein Name ist Tim Pritlove und ich begrüße alle, die wieder zugeschaltet haben, zu einer neuen Ausgabe, Ausgabe Nummer 11 von dieser Serie, die sich mit Organisationen beschäftigt, die sich für die Gesellschaft engagieren, auf die eine und andere Art und Weise. Und wir möchten hier durch Gespräche, Hintergründe, Motivationen und auch aktuelle Themen erarbeiten und hinterfragen, um vorzustellen, welche Bandbreite an Aktivitäten es da draußen gibt, von denen man vielleicht normalerweise nicht so viel mitbekommt. Heute im Mittelpunkt dieser Sendung steht ein Verein, ein Rechtsanwaltsverein, bekannt unter dem Namen RAV, der Republikanische Anwälteverein. Und um darüber ausführlich informiert zu werden, freue ich mich, begrüßen zu können, Hannes Honecker. Hallo.
Guten Schönen Tag. Guten Tag, Tim. Vielen Dank für die Einladung zum Gespräch.
Ja, gerne. Du bist Geschäftsführer dieses Vereines. Nicht jeder Verein hat einen Geschäftsführer, aber bevor ich vielleicht die Rolle mal hinterfrage, würde mich natürlich interessieren, Republikanischer Anwälteverein, warum dieser Name, was steckt da dahinter, welches Verständnis von Republik ist hier am Walten?
Republikanischer Anwälteverein. Tinnen und Anwälteverein, mit dem möglicherweise auch deutlich wird, dass wir vielleicht ein etwas anderes Gesellschaftsbild haben, als es die Republikaner haben, an die vielleicht die meisten bei dem Begriff denken, jedenfalls heute. Mhm. Als der Verein gegründet wurde, hatte noch niemand die Vorstellung davon, dass ein Republikaner ein anderer sein könnte als einer, der sich für die Demokratisierung der Gesellschaft einsetzt und dabei möglicherweise eben auch die Mittel verwendet, die ihm qua seiner beruflichen Qualifikation zur Verfügung stehen. Für uns ist das das Recht und die Demokratisierung das Recht als sozusagen bleibenden, dauerhaften Zustand begreift. Republikaner also als radikaler Demokrat verstanden, und so verstehen wir uns auch heute. Und wir hatten zu keiner Zeit das Bedürfnis, uns von dem Namen zu distanzieren, auch wenn sich eine politische Partei in Deutschland dieses Namens, wie wir meinen, ohne den Bezug zu seiner eigentlichen Bedeutung bedient.
Was ist denn das, was ist denn euer Verständnis von Republik? Und
ein Republikaner ist ein radikaler Demokrat, der stets mehr Demokratie will, als gerade vorhanden ist und gewährt wird. Und der darüber hinaus der Meinung ist, dass der Staat bzw. die politische Führung einer Gesellschaft nicht immer in der Lage ist, ohne die Kritik auch der Bevölkerung, ohne die Einflussnahme der Bevölkerung, die richtigen Entscheidungen zu fällen. Und mitunter auch daran interessiert sein mag, etwas weniger Demokratie, weil die Steuerbarkeit bestimmter gesellschaftlicher Bereiche ohne Einflussnahme Dritter leichter ist zu gewähren, als man möglicherweise gewähren sollte. So ist unsere Vorstellung die, dass wir Einfluss nehmen, mehr Demokratie wollen und darum kämpfen.
Mehr Demokratie, wie kann man denn das messen?
Im Recht ist das eine relativ schwierige Angelegenheit. Wenn man das Strafverfahren beispielsweise betrachtet, könnte man von seiner Struktur her darauf kommen, dass es ein monarchisches Prinzip ist, das dem zugrunde liegt. Ein Richter, der oder eine Richterin, die sowohl für wie auch gegen den Angeklagten vorliegende Umstände, belastende, entlastende zu wägen hat, und die Parteien, wie wir sie aus dem amerikanischen Strafprozess etwa kennen, also Verteidigung und Staatsanwaltschaft, gar keine eigene selbstständige Rolle mehr haben. Im europäischen, insbesondere im deutschen Strafverfahren ist das so. Und tatsächlich ist es natürlich auch so,
dass man mehr eine eigene Rolle
hat. Oder was meinst du? Die Richterin und der Richter monarchisch sozusagen über das Verfahren regiert und nach Gutdünken, wenn man etwas polemisch das Ganze betrachten will, und ich karikaturistisch vergröbert betrachte das jetzt also etwas durch die Lupe, Das ist natürlich nicht immer so. Aber wenn man das deutsche Strafverfahren mal so begreift, und das wollte ich beispielhaft eben jetzt anführen, dann muss man feststellen, dass es nicht für alle selbstverständlich ist, welche Rolle denn da eigentlich ein Anwalt spielen soll und ein Verteidiger spielen soll. Und oftmals ist das ja auch in der gesellschaftlichen Wahrnehmung der Bilder, der Archetypen, wenn man so will, Verteidigung, was ist das, oder Anwalt, was ist das, so ganz klar nicht. Man denkt, also staatstragendere Leute, Leute, die staatstragender denken, denken möglicherweise so, Vertrauen in die Institutionen, die gesellschaftlichen, das schafft ein Richter schon, neutral zu sein, Neutralität zu wahren. Und das ist eine Auseinandersetzung, ein Kampf, der da oftmals stattfinden muss. Und was mehr Demokratie im Bereich anwaltliche Tätigkeit bedeutet, nun, ein Kampf beispielsweise in einem Verfahren zu fechten, das ist durchaus ein Teil einer Auseinandersetzung um mehr Demokratie, weil es natürlich darum geht, auch mit einer gewissen Radikalität oder mit einer gewissen Wucht etwa Betrachtungen in ein Strafverfahren einzuführen, die so selbstverständlich nicht sind.
Ja, aber jetzt würde man natürlich erwarten, dass jeder gute Verteidiger sich da mit voller Kraft reinwirft. Wozu braucht es dann noch einen Verein dazu?
Das ist einerseits richtig, andererseits falsch, als der Verein gegründet wurde. Das war Ende der 70er Jahre, gab es natürlich auch Anwaltsorganisationen, unter anderem der Deutsche Anwaltsverein. Und die Ausgangsfrage war ja, wieso republikanischer? In der Abgrenzung zum deutschen Anwaltsverein wird es vielleicht auch nochmal deutlicher, wieso republikanischer, war es so, dass Kolleginnen und Kollegen, die etwa Terroristen oder solche Beschuldigte, Angeklagte verteidigt hatten, die terroristischer Vorwürfe beschuldigt waren, von ihren Berufsverbänden ausgeschlossen wurden, isoliert wurden, in Ehrengerichtsverfahren, mit Ehrengerichtsverfahren belegt wurden, etc. pp.
Also wir reden jetzt Ende der 70er Jahre.
Wir reden jetzt Ende der 70er Jahre, genau.
Die Terrorphase, der deutsche Herbst, Aufkommen der RAF, und dort haben sich ja auch viele Personen auch als Verteidiger bemüht, die ja dann auch später zu ganz anderen Ehren gekommen sind. Otto Schily war da unter anderem unterwegs, und
Gerhard Schröder, Hans-Christian Ströbele, Rupert von Plotnitz, Wolfgang Wieland, um mal gerade die zu nennen, die auch Gründungsmitglieder des republikanischen Anwältinnen- und Anwältevereins waren, teilweise heute nicht mehr Mitglieder sind. Aber damals gab es eben auch, es gab auch Strafverteidigervereinigungen, Organisationen, die sich sozusagen nicht um dieses berufliche Selbstverständnis gekümmert haben, dass man einseitig interessengebundener Vertreter seines einer Straftat beschuldigten Mandanten ist und nur diesem gegenüber und natürlich auch noch dem Recht insoweit, als dass man nichts Verbotenes tun sollte, wie Waffen oder ähnliches in JVAs, also in Gefängnisse schmuggeln, tun sollte. Also einseitig und interessengebunden, aber schon das ist in mancherlei Augen und in vielerlei Wahrnehmungen schon nicht richtig gewesen. Das ist sozusagen der Ausgangspunkt. Und wenn du sagst, wozu brauchst du eigentlich einen Anwaltsverein? Das ist doch der Job eines jeden Strafverteidigers, einer jeden Strafverteidigerin. Dann muss ich darauf antworten, ja, das ist richtig, aber aus der Perspektive 2009, 1979 war das nicht so. Und man muss vielleicht auch dazu sagen, all das, was heute womöglich selbstverständlich geworden ist, ist in den Verfahren, also wie die interessengebundene Wahrnehmung dem, was Beschuldigte, was Angeklagte vorbringen, auch was politischer Straftaten Beschuldigte vorbringen oder Leute, die im Bereich, sagen wir mal, Cannabisanbau tätig sind und auch da politische Vorstellungen haben oder die genmanipulierte Felder mit genmanipulierten Aussaaten zerstören oder ähnliches, die zu vertreten, vehement zu vertreten. Und das zu können, ohne angefeindet zu werden, sind Errungenschaften. Die gab es nicht von vornherein. Die mussten erkämpft und erstritten werden, wie überhaupt. Das, was aus so einem Verfahren herauskommt, kommt am besten zu beschreiben ist als ein institutionalisierter Kampf und Streit.
Also wie kam es denn dann jetzt konkret zu dieser Gründung des Vereins?
Berufsverbotsverfahren. Unsere Gründungsmitglieder sind zum Teil selber Beschuldigte gewesen, und zwar deswegen ein Kollege beispielsweise, der im Zusammenhang mit dem Schmücker-Verfahren eine hannoveranische WG vertreten hat, die damals allesamt nur Zeugen waren, der aber erkannte, dass sie eigentlich Verdächtige, Tatverdächtige im Zusammenhang mit einem 129a-Verfahren waren und der in Akten also einsichtig
war. Also die Paragrafbildung einer terroristischen Vereinigung.
Oder Unterstützung. Mhm. Ja. Oder Unterstützung. Und der schlicht und einfach gesagt hat, ich gewähre den Akteneinsicht. Und das fanden damals die Ermittlungsbehörden unerhört, weil sie sagten, der unterstützt mit seiner beruflichen Tätigkeit eine terroristische Vereinigung. Und das war ja in mancherlei Hinsicht so. Also Ströbele etwa, der sich mit den politischen Manifestationen seiner Mandanten auseinandergesetzt hat, wurde als Sympathisant bezeichnet. Ich will da jetzt gar keine Parteienwerbung betreiben, ja, aber das ist so, dass wir eine Zeit hatten, in der vieles von dem, was heute völlig selbstverständlich ist, überhaupt nicht selbstverständlich war.
Ist das wirklich so selbstverständlich? Gibt es nicht wieder auch solche vergleichbaren Kreuzzüge? Es wendet sich vielleicht nicht mehr so sehr gegen Anwälte.
Das ist richtig. Die damals sehr umstrittenen Anwälte, du hast es ja selbst schon erwähnt, ich habe ja auch ein paar Namen genannt, sind ja alle solche, die zu Ministerwürden gelangt sind und heute hohe Anerkennung genießen. Es ist natürlich heute nicht mehr so, wie es damals war. Nichtsdestotrotz gibt es auch heute junge Kolleginnen und Kollegen, die beispielsweise im Bereich Versammlungsfreiheit, European Legal Teams, G8-Gipfel will ich jetzt mal als so einen Kulminationspunkt nennen, sich in Auseinandersetzungen begeben haben, in dem sie zum Teil auch selber Schaden erleiden mussten, weil es im Bereich polizeilichen Agierens auf Versammlungen eben keine verfahrensförmige Rahmen gibt. Also es gibt sozusagen keine Ordnung einer Versammlung. Natürlich gibt es Versammlungsrecht, nicht? Ja. Aber wie dann letztlich eine Versammlung abläuft, insbesondere in diesen extralegalen Bereichen, wie wir sie im Zusammenhang mit dem Heiligen Damm und dem G8-Gipfel 2008 hatten, da wird schon deutlich, dass es sozusagen extralegales Agieren von Polizeieinheiten gibt, nicht? Und da ist die Anwältin und der Anwalt auch im besonderen Maßen gefährdet. Nicht mit Berufsverboten oder beruflichen Einschränkungen, wie das damals der Fall war, sondern rein tatsächlich. Es gibt Kolleginnen und Kollegen, die verdrehte Knie hatten, weil sie sich allzu sehr in die Auseinandersetzung hineinbegeben haben. Das ist jetzt nichts, was man so verallgemeinern kann wie die beruflichen Konsequenzen damals. Aber wenn man sagt, heute verdient ein jeder Anwalt, der sich für seinen Mandanten stark macht, auch gesellschaftliche Anerkennung, dann ist das da jedenfalls nicht richtig und da noch nicht erreicht.
Das heißt, wer organisiert sich jetzt im RAV? Sind jetzt nur Anwälte Mitglied oder?
Anwältinnen und Anwälte. Es gibt einige Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer. Es gibt einige Referendarinnen und Referendare, manche Studentinnen und Studenten auch. In der Regel sind das Leute, die sich für Bürgerrechte, für Menschenrechte interessieren und stark machen wollen. Es ist ein sehr heterogener Haufen. Es ist so, dass wir sicherlich im starken Maße eher linksorientierte Anwältinnen und Anwälte ansprechen. Aber es gibt auch Leute, die von einem allgemeinen Gerechtigkeitsempfinden, von moralischen, von christlichen, von sozialen Werten geleitet sind und die Initiative beispielsweise Beratung von Abschiebehäftlingen so wichtig finden, dass sie sagen, das wird einerseits über die Jesuiten organisiert und andererseits über den RAV, da werde ich Mitglied. Ob sie bei den Jesuiten dann auch Mitglied werden, weiß ich nicht. Aber also man sieht, es gibt viele oder man sieht noch nicht, dass es viele verschiedene Strömungen gibt. Insbesondere sieht man es natürlich deswegen nicht, weil wir im Radio sind. Aber man macht sich vielleicht, wenn wir die verschiedenen Themen durchgehen, die den RAV bestimmen oder die der RAV bestimmt, ersteres ist, denke ich, trifft es besser. Wir werden sozusagen auch geschoben von gesellschaftspolitischen Auseinandersetzungen. Wir schieben sie viel weniger, aber wir...
Das heißt, es ist mehr ein Reagieren als ein Agieren?
Ja, wir sind rechtsgestaltend doch eher nicht tätig. Wobei auch das nicht so ganz richtig ist. Also wenn die Föderalismusreform es beispielsweise mit sich bringt, dass die Strafvollzugsordnungen des Landes geschaffen werden müssen, der Länder geschaffen werden müssen, die es ja vorher als Bundesvollzugsordnungen gab, dann stellt sich natürlich schon auch die Frage, wie wird das gestaltet? Und da werden wir mitunter auch gefragt. Es gibt dann Kolleginnen und Kollegen, die sich da inhaltlich hervorgetan haben in der Vergangenheit und hervortun und die als Referenten etwa in Anhörungen im Bundes- oder in den Landtagen gehört werden. Da gibt es gestalterische Einflussnahmen. Aber in der Regel ist Recht natürlich reaktiv. Ich sage in der Regel und natürlich, wenn man nah an der Legislative ist, ist es natürlich nicht so, sondern dann ist es gestaltend.
Wie viele Leute sind im RAV organisiert ungefähr?
Knapp 1000 bundesweit mit den starken städtischen Schwerpunkten Hamburg und Berlin und dann noch einigen weiteren in Westdeutschland, im Rheinland etwa und im hessischen Raum in München noch. Und dann sprenkelt sich so in Richtung Westen. Es gibt noch einen weiteren Heidelberg und Freiburg. Mhm. Alle die ich jetzt nicht genannt habe, bitte ich um Nachsicht.
Okay. Wenn ich das so höre, dann, ich meine, man wird ja am Anfang, müssen wir erstmal glauben, vom Namen her, okay, da kommen irgendwie Anwälte zusammen, um in einer Organisation gemeinsam Dinge zu vertreten. Das klingt dann jetzt erstmal so nach Lobbyorganisation. Ist das ein Begriff, mit dem wir was anfangen können?
Ja, es ist ja schon vielfältig von vielen Lobbyorganisationen kritisiert worden, dass der Begriff so negativ ist. Könnte ich jetzt auch mich einreihen. Nee. Natürlich ist das gesellschaftliche Bild des Anwalts durchaus seine Schattenseiten hat. Ich habe hier auch so einen schönen Kalender hängen, einen französischen. Ich weiß gar nicht, wie der Zeichner dieser Bilder jetzt gerade heißt. Insofern ist es schlecht, dass ich darauf Bezug nehme, weil ich so noch nicht mal den Hörern und Hörerinnen visualisieren kann. Aber da gibt es so nette Cartoons drauf, wie der Anwalt, der seinem Mandanten erklärt, während er auf seine Rechnung ein Entrecote verspeist, was es alles für tolle Aktivitäten gibt, ja, und ein anderes Bild ist. Ich bedauere es auch, dass Sie zu 12 Jahren verurteilt wurden, aber dafür hatten Sie doch das hervorragende Erlebnis, meinem Plädoyer lauschen zu dürfen. Also diese etwas saturierte, gefällige, selbstbezügliche Wahrnehmung gibt es einerseits. Andererseits sind wir natürlich auch mit dem Begriff der Winkeladvokaten und der parteiischen Vertreter von Interessen nicht immer den Besten, sondern natürlich immer denen, die am besten zahlen, gesehen. Das ist natürlich so.
Also die Anwälte.
Die Anwälte an sich, genau. Ich glaube, ich weiß nicht, ob der Eberhard Kempf was sagt. Eberhard Kempf ist, ich glaube, Kommunistischer Bund oder Kommunistischer Bund Westdeutschland gewesen. Mittlerweile schreibt er in der FAZ darüber, wie inquisitorisch gegen Vorstandsvorsitzende der Chefetagen vorgegangen wird. Ich weiß nicht, ob er zum Winkel verteidigt hat. Ich glaube nicht, aber es geht so um die Entwicklungen, die in letzter Zeit stattgefunden haben. Und der schreibt im Zusammenhang mit der Tätigkeit der jungen Kolleginnen und Kollegen, die in Heiligendamm waren, und da 100 waren es etwa Anwältinnen und Anwälte, versucht haben, Demonstrationsfreiheitsrechte zu organisieren, durchzusetzen, zu wahren und zu ermöglichen. Der schreibt denen, sie haben das anwaltliche Selbstverständnis einerseits und andererseits die Wahrnehmung von Anwälten korrigiert, indem sie niedrigschwellige Angebote, nicht an Geld orientierte, also Tätigkeiten ohne Honorierung sozusagen durchgeführt haben und sich verdient gemacht um die Demokratisierung des Rechts. Ja, das ist ganz schön, dass er das so sagt, aber es entspricht meiner Erfahrung. Meine letzte war Conseil d'État in Brüssel, ich glaube 2001. Es ging um Einreiseverbote im Zusammenhang eben auch mit G8-Gipfeln, die wir schon seit längerem früher in der Form von Legal Teams begleitet haben. Und Da kam dann eine Vorsitzende eines Oberverwaltungsgerichts, würde man, glaube ich, das aufs Deutsche übertragen können, in den Saal hinein. Das war eine Anhörung an einem Samstagmorgen und sagte, zuallererst möchte sich mal bedanken bei den jungen Kolleginnen und Kollegen, die sich um die Demokratisierung des Rechts bemühen. Ja, das sind so kleine, das nimmt niemand großartig wahr. Aber ich glaube, es spielt schon eine Rolle und das hat schon eine Bedeutung, dass unser Verein, unser kleiner Verein in Bereichen tätig sein will und auch tätig ist, in denen es gar nicht ums Geld geht, sondern um andere Dinge. Das ist auch so unser, die Motivation für das Tun. Ja, Demokratisierung des Rechts klingt so, als hätte es Willy Brandt das letzte Mal gesagt und seitdem wäre es so ein Abklatsch von einem Begriff aus einer Zeit.
Man würde ja bei dem Recht davon ausgehen, dass es in sich natürlich schon die Demokratie repräsentiert. Was sollte man dann da noch demokratisieren?
Ja,
wo mangelt es denn?
Es mangelt natürlich oftmals an der Durchsetzung von Rechten dort, wo es Rechte zwar gibt, aber wo es kein Gericht gibt, das angerufen wird, wo es ein Gericht gibt, das angerufen wird, aber nicht zuhört, wo es Gerichte gibt, die angerufen werden und zuhören, aber derjenige, der oder die einen Anspruch da formulieren will, ihn nicht formulieren kann, weil es auch problematisch und schwierig ist. In vielerlei Bereichen, Hartz IV etwa, ist das ja durchaus schwierig. Ja, wie soll man denn einen Anwalt, eine Anwältin finden, die sich um diese Kleckerlistbeträge dann da bemüht, ja, oder Verbraucherinsolvenzfälle, wer kümmert sich denn um solche Sachen? Das sind nicht die klassischen Anwaltsbilder, die man da im Kopf hat, nicht? Da muss man eine recht hohe Schwelle überschreiten und die recht hohe Schwelle ist immer die gediegen und das ist so ein bisschen das Eichentäfel, getäfelte Furnieren, das man denkt oder vielleicht denkt man auch an den Kurfürstendamm in Berlin und an die Anwälte, die da sitzen.
Aber es gibt sozusagen auch noch die anderen, die sozusagen die Tätigkeit um der Tätigkeit willen und um ihre das, was man damit gestalten kann, auch tun. Kann man das so verstehen, dass das die Leute sind, die im RAV zusammenkommen?
Also
die einfach so einen ganz persönlichen Bezug dazu haben und jetzt nicht nur reich werden wollen?
Deine Frage macht mir deutlich, dass ich zu pathetisch geworden bin an der Stelle. Natürlich müssen junge Kolleginnen und Kollegen auch ihre Kanzlei finanzieren und irgendwann mal auch ihre kleinen Familien, die vielleicht auch größer werden. Und das ist nicht so, dass dass der junge RAV-Anwalt sich dadurch auszeichnet, dass er oder sie kein Geld nimmt. Das ist sicherlich nicht der Fall. Aber was, glaube ich, der Fall ist, ist, dass uns was treibt, dass mit dem Begriff, ich habe es ja vorhin schon gesagt, Demokratisierung des Rechts nur ganz platt und auch nicht, man kann es nicht beleben mit dem Begriff, das ist mir klar. Man kann es nur beispielhaft werden lassen und das habe ich versucht jetzt im Verlauf des Gesprächs, werde ich auch noch weiter versuchen. Vielleicht finden wir irgendwann mal noch einen schöneren, knalligeren, einen besseren Begriff.
Naja, es gibt ja, müssen Sie auch mit Begriffen nicht so aufhalten. Ich würde ganz gerne mal auf diese konkreten Aktivitäten eingehen, die du ja auch schon angesprochen hast. Interessant finde ich in dem Zusammenhang besonders hier diese Legal Teams oder ich glaube anwaltlicher Notdienst wird es auch genannt. Was genau steckt da dahinter? Was findet da statt? Was
also ist das? In Rostock-Heiligendamm steckte dahinter, dass ein Kreis von vielleicht 10 Kolleginnen und Kollegen sich die Mühe gemacht haben, ein Ad-Hoc-Büro aufzustellen.
Also Rostock-Heiligendamm, der G8-Gipfel, das Treffen der Führer der acht
Hauptindustriestaaten,
die sich jetzt immer schon zu 20 treffen.
Die sich in Zukunft womöglich noch zu mehreren treffen, aber bei diesen symbolischen Treffen gibt es natürlich auch eine symbolische Kritik und es gibt aber eine ganz manifeste, gar nicht mehr symbolische polizeiliche Präsenz, die oftmals doch jedwede Kritik erstickt beziehungsweise sie verhindert beziehungsweise sie abdrängt, nicht? Und in dem Zusammenhang gibt es vor allen Dingen in Berlin natürlich Erfahrung mit der Organisation größerer Demos, die dann auch begleitet werden von etwa Ermittlungsausschüssen und anwaltlichen Notdiensten. Das sind dann meist auch Ad-hoc-Zusammenschlüsse, so wie dieser zum G8-Gipfel auch war. Und dann ist da ein Büro mit Faxnummern. Es gibt einen Flyer mit verschiedenen Sprachen, auf dem in verschiedenen Sprachen ausgeschrieben ist, was für Rechte beispielsweise.
Wo ist dieses Büro? Vor Ort?
Das wird vor Ort, das wurde vor Ort geschaffen in
Ostrock-Hallingdorf. Wohnwagen oder wird ein Container abgeworfen oder ist
ganz praktisch war so, dass wir eine Zeit lang ein Gebäude der Post in Anspruch nehmen konnten und eine weitere Zeit lang in einem weiteren Gebäude dann eben ausgelagert wurde. Das hatten wir angemietet. Der RAV hat das sozusagen vorfinanziert. Lustigerweise gab es einen Rechtsstreit mit der Post, die auf einmal merkte, was sie da mit uns sich eingeladen hat und schmiss uns raus. Und es gab dann eine Auseinandersetzung, die uns die Arbeit ein bisschen finanzieren half. Ja, und dann gab es ein paar Spenden noch dazu, so dass man Faxgeräte, Kopierer und Handys, die für diese Tätigkeit erforderlich war, zum größten Teil finanzieren konnte. Der Verein hat das seine beigesteuert, dieser kleine Schadensersatzanspruch hat das seine dazu beigesteuert. Und das war die Finanzierung der Rahmenbedingungen, also ein Ad-Hoc-Büro mit, ich weiß, 4 Räumen etwa. Mhm. Und ich kann jetzt nicht sagen, wie viel Telefonen und Faxgeräten und Computern.
Nicht? Und für wen war dieses Büro?
Das war mit europäischen Organisationen soweit abgesprochen, dass die ihre jeweils anreisenden Protestierer darüber informieren, dass es ein solches Büro gibt, dass dieses Büro mehrsprachig auch in der Lage ist, Rechtsrat zu gewähren. Und wir sind in der Folge von vielen Leuten, beispielsweise von Eltern verhafteter Schülerinnen und Schüler, die zum Demonstrieren nach Rostock-Heiligendamm gefahren sind und sich dann irgendwann mal nicht mehr bei ihren Eltern gemeldet haben, angerufen worden mit der Bitte, doch mal nachzuschauen, ob die Kinder nicht in irgendeinem dieser Käfige sitzen, ja, und da darauf warten, dass sie wieder freigelassen werden oder irgendein Verfahren zugeführt werden. Ganz praktisch war es so, dass insgesamt 100 Anwälte während der Hauptzeit der Proteste gegen den G8-Gipfel vor Ort tätig waren und etwa vor den Gefangenensammelstellen um Einlass begehrten, um Mandanten aufzusuchen oder bei den Bereitschaftsgerichten eben vorstellig wurden, um die Entlassung von verhafteten Demonstrantinnen und Demonstranten zu ersuchen.
Das heißt, darum geht es auch primär? Also sozusagen den Leuten auf der Demonstration zu helfen, ihre Rechte wahrzunehmen, die ihnen da konkret entzogen werden?
Ja, das ist die primäre anwaltliche Tätigkeit. Es hat sich erstaunlicherweise noch eine andere Tätigkeit ergeben oder eine andere Aufgabe ergeben. Wir haben festgestellt, dass das, was man als Embedded Journalism beschrieben hat, während des Irakkrieges, dass es das auch gab von Seiten der Ad-Hoc-Polizeibehörde Kavala, hieß die damals. Die haben Journalisten mit Bundesgrenzschutzhubschraubern in die Gebiete geführt und denen gezeigt, wie sie etwa polizeilich aktiv waren. Es gab einen Polizeifunk etwa, der die eingesetzten Beamtinnen und Beamten darüber informiert hatte, was da geschah. Unter anderem gab es ja auch das gibt es bei jedem Castor-Transport auch, das wird zunehmend, merkt man das, es gibt eine Polizeipressearbeit, die dafür sorgt.
Der Polizeifunk, der die Journalisten informiert hat.
Der primär die Beamtinnen und Beamten informiert hat, aber dieser Polizeifunk war natürlich nicht nur für die Beamtinnen und Beamten sozusagen abhörbar, okay. Ja, oder hörbar. Was ich damit sagen will, ist, es gab sozusagen und es gibt immer wieder bei Großveranstaltungen dieser Art eine polizeiliche Einflussnahme auf die öffentliche Wahrnehmung, was da geschieht. Und ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, dass im Zusammenhang mit Heiligendamm eine Meldung über den Ticker ging, dass 400 verletzte Beamte im Anschluss an eine Demonstration sozusagen außer Dienst scheiden mussten, beziehungsweise 400 Beamte verletzt wurden. Und es war uns als Anwaltsverein komischerweise die Rolle auf einmal zugekommen, als neu, neutraler Spieler in dieser Auseinandersetzung. Nicht? Es gab einerseits die Protestierer und ihre Sprecher und andererseits gab es die Polizei und ihre Sprecher, als neutraler Spieler da plötzlich aufzutauchen. Und beispielsweise diese Meldung mit den 400 verletzten Beamtinnen und Beamten, das hat ja der Spiegel damals herausgefunden, dass das Käse war, aber eben auch über unsere Kanäle, Wahrnehmung, Präsenz vor Ort. Wir hatten ja sowas wie ein Monitoring da auch betrieben von Demonstrationen. Konnte man das eben widerlegen und auch nachhaltig widerlegen. Also es gab etwa diese Spiegelberichterstattung und in der Folge gab es natürlich viele Nachfragen. Was passiert denn tatsächlich? Es wurden Journalistinnen und Journalisten darauf aufmerksam, dass da die Berichterstattung mit der Realität möglicherweise nicht übereinstimmt. Man stellte überhaupt erstmal das Phänomen dieses Embedded Journalism fest und machte sich Gedanken darüber.
Ich meine, wenn man da jetzt so ein Büro hat und da im Wesentlichen die ganze Zeit dabei ist, zu beraten, wie kriegt man dann solche Dinge mit? durch die Fälle, die dann da...
Naja, also was beispielsweise die Käfighaltung betrifft von Gefangenen in den Gefangenen-Sammelstellen, indem man so lange um Einlass begehrt, bis man ihn bekommt und indem man möglicherweise dann auch Zugang zu anderen Einrichtungen bekommt, als ihn die Journalistinnen und Journalisten bekommen haben.
Sozusagen Kraft des Rechts, was man dann auch kennt und auch besser zum Einsatz bringen kann und für sich nutzbar machen kann.
Ja, das würde ich so kurz zusammenfassen. Es ist allerdings auch da nicht ganz ohne Auseinandersetzung abgelaufen. Es wurde Kolleginnen und Kollegen der Einlass in Gefangenensammelstellen verweigert und versagt. Es gab auch ganz lustige Begebenheiten, wie zum Beispiel die, also lustig ist ironisch jetzt, dass ein Richter Anwälten, Anwälten Zugang zur Gefangenensammelstelle gewährte und ein Polizeioffizier diesen Zugang wiederum versagte. Der hob sozusagen die Justiz dann auf qua Exekutiventscheidung. Das waren schon ganz spezielle Situationen, ja, in die wir hineinkamen, über die wir berichten konnten und die auch einen anderen Blick auf das ganze also Geschehen.
Eine Exekutiventscheidung, die mir eigentlich gar nicht zusteht.
Genau, ja.
Das heißt, dieser anwaltliche Notdienst, das ist jetzt sozusagen auch die Möglichkeit für Anwälte, sich quasi in so Brennpunkte der demokratischen Auseinandersetzung zu begeben, kann man das so sagen? Ist auch ein Lerneffekt mit verbunden, oder?
Ja, also wenn das eine Art
über die Ad-Hoc-Einrichtung hinausgeht. Was motiviert einen, jetzt sozusagen an so einem Team teilzunehmen?
Also die Motivation liegt sicherlich darin, dass es viele Kolleginnen und Kollegen gibt, die mit sozialen Bewegungen sympathisieren. Das ist der eine. Das andere ist, dass wir Erfahrung haben, etwa mit dem Castorentransport oder mit dem antimilitärischen, militaristischen Auseinandersetzung hier in der Ruppiner Heide oder ähnlichen Dingen wie Sicherheitskonferenz in München oder und so weiter und so fort. Und man schlicht und einfach unmittelbar eigene Erfahrung darüber macht, was es mit dem Demonstrationsrecht auf sich hat. Das ist, denke ich, der entscheidende Moment. Ich sagte, mehr Demokratie wollen, als gewährt wird. Wir wissen um diese Entwicklung. Wir werden ja auch gefragt von sozialen Bewegungen, ob wir nicht Demonstrationen anmelden. Wir werden auch gefragt, wie man verhindern kann, dass Busse, die zur Demonstration wollen, aufgehalten werden. Wir werden um Rat gefragt. Nicht? Und das sind die Umstände, das ist das Wissen, das wir haben und im Zusammenhang mit dem G8-Gipfel bedürft das keiner Prophetie, um zu wissen, was da auf uns zukommt.
Jetzt hat ja der RAV auch hier eine Filmpartnerschaft übernommen im Rahmen des Filmfestivals, Dokumentarfilmfestivals von Die Gesellschafter, was in diesem Jahr unter dem Motto läuft, über Macht. Einer der Filme, und das ist halt der Film, für den RAV unter anderem die Partnerschaft mit übernommen hat, lautet Strange Culture, Fremdkulturen. ein Film über im Wesentlichen die Geschichte von dem amerikanischen Künstler Steve Kurtz, der in die Situation gekommen ist, dass seine Frau gestorben ist und er dann in der Folge von der amerikanischen Regierung beschuldigt wurde, damit was zu tun zu haben. Was war die Motivation und der Grund, die Partnerschaft für diesen Film zu nehmen, und was, welches Thema bringt dieser Film auf, was jetzt auch für die Arbeit des RAV relevant ist?
Eigentlich hat der Film gar nichts mit der bundesrepublikanischen Realität zu tun. Das ist ein amerikanischer Film über die Sicherheitshysterie in den USA. Ich glaube, er spielt im Jahr, oder seine Handlung findet statt im Jahr 2003, 2002 vielleicht auch, als es diese ganzen Antrags-Briefsendungen gab. Und Steve Kurtz ist ein Künstler, der sich mit der Frage befasst, was macht eigentlich die Mikrobiologie, insbesondere aber in der Nahrungsmittelindustrie mit uns Menschen, mit unserer Entwicklung. Es war, also Fernsehköche in Deutschland werben für gesunde Ernährung. Steve Kurtz ist ein Künstler, der sich jetzt nicht an Schulkinder über den Fernseher wendet, aber in der Richtung geht, denke ich, diese Form der kritischen Auseinandersetzung mit der Mikrobiologie, mit der Genmanipulation auch. Und in dem Zusammenhang gerät er eben ins Fadenkreuz der Ermittler. Ein Zufall, seine Frau stirbt, wahrscheinlich an Herzversagen. Die Polizei kommt und findet bei ihm Proben in Petrischalen. Und er kann sie noch nicht mal dadurch, dass er die selber in den Mund nimmt, davon überzeugen, dass das alles völlig unbedeutendes, ungefährliches Zeug ist, sondern es geht der Apparat los. Ja, und was hat das mit uns zu tun? Also das Verfahren ist auch nicht von der amerikanischen Regierung geführt worden, sondern von einem Staatsanwalt, der, ich kann dir jetzt auf Anhieb nicht mehr sagen, welche besondere Rolle dieser Staatsanwalt auch schon in anderen Verfahren gespielt hat, da politisch recht aufgeheizt agiert und da ein großes Ding draus machen will. Was hat das mit uns zu tun hier? Ich glaube, es gibt eine Kultur der Angst. Das halte ich für nicht so ganz unwesentlich. Und das war auch so ein bisschen die Verknüpfung für uns, die in der Folge von 9/11 natürlich auch unser Rechtssystem ganz maßgeblich beeinflusst. Und es sind schon die Fragen, die der Film stellt, was passiert mit uns eigentlich, nachdem wir alle ängstlicher geworden sind um unsere Sicherheit und das Bedürfnis nach dem starken Staat, der da agieren soll und uns möglichst vor allen möglichen terroristischen Gefahren schützen soll, so groß geworden ist. Und da geht's um die grundsätzliche Frage, wie reell sind denn die Gefahren, die da an uns herangetragen werden? Wie sehr sind sie denn überprüfbar? Nicht? Auf welchen Informationen basieren sie? Und das spielt in Bereiche rein, in denen wir ja tagtäglich auch mit Informationen von Geheimdiensten konfrontiert werden, auch in Verfahren konfrontiert werden, bei der wir die Quelle nicht kennen und wo wir uns Sorgen darüber machen, wo kommen sie her, wie reell sind sie, aber auch von wem kommen sie und unter welchen Umständen wurden sie möglicherweise erlangt. Folter ist da das Stichwort.
Mhm. Ja. Es gab ja hier auch in Deutschland, gerade hier auch in Berlin, verschiedene Fälle, die ja größere Aufmerksamkeit erzeugt haben, dass Leute halt der Zugehörigkeit einer terroristischen Vereinigung, also im Prinzip wieder in den 70er Jahren, beschuldigt wurden, Überwachungsmaßnahmen und Hausdurchsuchungen und ähnliches durchgeführt wurden, wo am Ende dann auch herzlich wenig bei rauskam. Siehst du da so den Bezug auch?
Ja, man kann viele Bezüge aufmachen. Das ist sicherlich einer, den man aufmachen kann. Und wenn was vergleichbar wäre, dann wäre es vielleicht auch dieser Punkt. Wir haben jetzt, du hast jetzt gerade das Berliner 129a-Verfahren gegen den jungen Wissenschaftler angesprochen, denke ich, der das Wort Gentrifizierung, glaube ich, verwandte. Und deswegen, ich polemisiere natürlich jetzt ein bisschen, dieses Verfahren an die Backe bekam.
Also der sozusagen durch das, was er geschrieben hat, auffällig ist, weil eine Nähe zu anderen Texten erfunden wurde.
Es gibt auch einen deutschen Künstler, insofern gibt es da auch Parallelen, der fotografierte sich, glaube ich, immer vor irgendwelchen Sicherheitsbeamten von Botschaften und unter anderem auch vor der amerikanischen, ich weiß jetzt nicht, wie er heißt, der auch ein Einreiseverbot bekommen hat. Die Amerikaner haben den deutschen Behörden mitgeteilt, da ist einer, der ist merkwürdig nah an unseren Einrichtungen. Und ich weiß noch nicht, wie sehr er ins Visier genommen wurde. Ich weiß nur, dass er ein Einreiseverbot bekommen hat und sich hier, ob das Gefährderansprachen waren oder was das war, weiß ich auch nicht. Es gab einen schönen Artikel in der Süddeutschen, das ist jetzt, glaube ich, 3 Monate her. Also entsprechende Fälle gibt es hier auch von diesem Ausmaß, wie Steve Kurtz, vielleicht eher im Bereich hier dieses Wissenschaftlers, der dieses 129a-Verfahren an der Backe hatte und ja auch eine Zeit lang in Haft saß. Phobien ist das eine, 129a wäre ein Vergleich, würde ich dir durchaus zustimmen.
Was ist denn das Problem mit dem Staat an der Stelle? Ich meine, wir leben ja eigentlich in einer Gesellschaft, die von sich selbst, also auch der Staat an sich und deren Beteiligten, ja, gar nicht aufhören zu betonen, wie demokratisch und frei man doch ist und wo ich auch allen unterstellen würde, dass sie das durchaus auch alles zum Ziel haben. Trotzdem gibt es immer wieder diese Nervosität im Verhältnis Staat-Bürger. Was ist der Grund dafür? Also was lässt sich da ausmachen, dass solche Gefährder-Szenarien so eine große Bedeutung erhalten?
Das lässt sich sicherlich in diesem Format des Interviews nicht abschließend beantworten und ich würde es mir auch nicht anmaßen wollen, auch nur ansatzweise dahin zu gelangen. Eines würde ich aber herausgreifen wollen, das ist das unkontrollierte Arbeiten dürfen von Diensten, von polizeilichen, wie aber auch von verfassungsschutzlichen, wie auch von Geheimdiensten, die unkontrolliert agieren können und natürlich auch ihre Beschäftigungsfelder suchen und auch brauchen. Und ich will da keine Verschwörungstheorien aufbauen, aber ich bezweifle, dass es im Zusammenhang etwa mit den Feststellungen zu dem NPD-Verbotsverfahren und den vielen V-Leuten in der NPD so richtig klar ist, was da an NPD nun drinne war und was da nun an verschiedenen Diensten drinne war. Um es mal konkreter auf den Fall beispielsweise des Ausweisungsrechts zu bringen. Es gibt Verdachtsausweisungen mittlerweile im Ausländerrecht, die vorsehen, dass man beispielsweise auch Hassprediger ausweisen können soll, nicht, wenn sie sich bestimmter Meinungsäußerungen bedienen und damit sich in den Bereich stellen, wo man sagen könnte, na, sie stehen so ein bisschen außerhalb der Rechtsordnung. Nicht? Wo kommen die Informationen her, die man da sammelt? Ich finde das extrem schwierig, wenn man, wie wir es zunehmend erfahren müssen, mit Geheimdiensten zu tun hat, die ihre Quellen nicht preisgeben, die wir schlecht kontrollieren können, die zunehmend in Verfahren hineinkommen, wo wir, wie es jetzt jüngst Griesbaum, also General ist er nicht, Bundesanwalt, zuständig für, ich glaube, den Bereich Terrorismus. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Rainer Griesbaum darüber öffentlich spekuliert. Das ist ja seit geraumer Zeit auch en vogue, beziehungsweise Common Sense, beziehungsweise mehrheitsfähig darüber sich Gedanken macht, was man eigentlich mit erfolterten Informationen präventiv anfangen können dürfen soll. Nicht? Mhm. Gibt ja die klare, mittlerweile auch nicht mehr so klare Grundsatz, den auch nicht mehr so klaren Grundsatz, dass man in Strafverfahren beispielsweise keine verfolterten Geständnisse oder Aussagen verwerten darf. Verwerten darf heißt, sie dürfen nicht genutzt werden. Wie aber ist es? Und diese Fragen werden immer wieder gestellt und zuletzt eben von Herrn Griesbaum gestellt. Wie aber ist es, wenn man sie nicht für das Strafverfahren nutzt, sondern Ticking-Bomb-Szenario für polizeiliche Belange? Wir haben es in Guantanamo gesehen, da tickt schon seit 7 oder 8 Jahren, angeblich ticken da die Bomben, wozu das geführt hat, wozu das führen kann. Die Frage, die du gestellt hast, ich weiß es, ist eine andere. Du hast gefragt, was ist faul mit dem Staat, beziehungsweise was, woher kommt das?
Diese Nervosität.
Ja. Diese Nervosität. Sie ist einerseits selbst geschaffen, und zwar dort selbst geschaffen, wo man sie nicht kontrollieren kann, um sie zu entkräften. Das halte ich für ein ganz großes Problem. Hm. Wenn man die Quellen betrachten kann und sich darüber im Klaren wird, dass Informationen möglicherweise auch deswegen fadenscheinig sind, weil sie unter Umständen zustande gekommen sind, die nicht haltbar sind, dann stellt sich natürlich auch die Frage, ob die Erkenntnisse, die man rausziehen will, ob die dann tatsächlich noch mehrheitsfähig sind.
Weil einfach das Vertrauen gar nicht mehr da ist in die Aussage.
Ja, man kann sie aber nicht kontrollieren unter den Bedingungen der zunehmenden Vergeheimdienstlichung. Ja, und das halte ich für ein ganz gravierendes Problem. Einerseits und andererseits ist die gesellschaftliche Stimmung nun eine andere geworden. Der Sozialstaat ist Geschichte. Der Sicherheitsstaat hat ihn sozusagen abgelöst. Was soll ein Staat seinen Bürgern versprechen, wenn er nichts mehr zu verteilen hat? Ich glaube, das spielt schon eine Rolle, dass die Paradigmen, die Betrachtungen der Welt andere geworden sind. Ja, auch bei vielen Bürgerinnen und Bürgern. Ja, wenn wir uns heute über Datenschutz unterhalten, dann erntet man ja oftmals den großen fragenden Blick, was soll das denn sein und für was soll das denn gut sein? Und der Satz, ich habe nichts zu verbergen, ist ja nun keiner, der irgendwie 1987 das letzte Mal gesprochen worden ist.
Hm. Eure Arbeit konzentriert sich ja eigentlich auf Deutschland. Trotzdem gab es jetzt auch gerade in diesem Kontext mit Folterungen die Anstrengung einer Strafanzeige gegen Donald Rumsfeld. Was verbirgt sich dahinter?
Die Erkenntnis, dass die Welt schon sehr maßgeblich darauf schaut, auch unsere kleine Welt hier, Deutschland, wie es in den USA abgeht. Und wenn eine Leading Nation wie die USA etwa Prinzipien, universell geltende Prinzipien außer Kraft setzt und sagt, bestimmte Dinge wie harsche Vernehmungsmethoden, wie extreme Hitze, extreme Kälte, Schlafentzug, Essensentzug, unnatürliche Stellung, Desorientierung, laute Musik und derlei Geschichten mehr, sind keine Folter, dann hat das Auswirkungen. Auch auf die bundesrepublikanische Diskussion. Ich habe gerade von Herrn Griesbaum gesprochen. Mhm. Man kann auch über Schäuble sprechen, wenn man über dieses Thema sprechen will. Ich glaube, seine letzte Äußerung in dem Zusammenhang war entsprechend eine. Und vor dieser Diskussion hat in Deutschland die sogenannte Feindrecht- bzw. Feindstrafrechtsdiskussion getobt, eine rechtsphilosophische Diskussion, bei der vielleicht der eine oder die andere Hörerin so ohne weiteres nichts mit anfangen kann mit dem Begriff, in dem es aber darum ging, dass man, wenn man sich außerhalb dieser Gesellschaft stellt, und das würden bestimmte Leute tun, seien sie nun radikale Islamisten oder andere, dann dürfte man eben auch nicht die Gesellschaft um die Wahrung allgemeiner Rechte anrufen. Also Menschenwürde, Folterverbot, mhm. nicht? Und natürlich hat das seine Ursprünge nicht nur, aber durchaus deutlich in dem, was in Guantanamo und in Abu Ghraib geschehen ist. Und natürlich war uns klar, dass das eine symbolische, Bilder von dermaßen starker Symbolkraft sind, die wir in Abu Ghraib gesehen haben, dass man nicht darum kommen wird. Diese Bilder werden ins kollektive Bewusstsein eingebrannt sein über die Jahrzehnte hinweg. Das wird nicht rückgängig zu machen sein, es sei denn, man kann Gerechtigkeit walten lassen. Die Ausgangssituation war die, dass es 2002 unter Hertha Däubler-Gmelin ein Völkerstrafgesetzbuch, das Völkerstrafgesetzbuch in der Bundesrepublik verabschiedet wurde, dass die Verantwortlichen für Menschenrechtsverletzungen gravierenden Ausmaßes, und um solche handelte es sich sicherlich in Abu Ghraib, aber auch in Guantanamo, in Deutschland der Strafverfolgung unterziehen kann. Und wir haben uns gedacht, dass das in Deutschland möglich sein muss und dass wir dazu dieses exemplarische Geschehen heranziehen wollen und uns über die Befehlskette nach oben Gedanken machen wollen. Donald Rumsfeld sitzt da an der Spitze. Mhm.
Das heißt, letzten Endes ging es auch um die Innenwirkung sozusagen. Was spielt das in Deutschland auch für eine Rolle in unserem Kontext der gesamten Welt?
Auch um die Außenwirkung, beides. Also das eine lässt sich von dem anderen nicht trennen. Es gibt ja Vorgänger, an denen mein Verein beziehungsweise der damalige Vorsitzende des Vereins, Wolfgang Kalleck, auch ganz maßgeblich beteiligt war, Auslieferungshaftbefehle beispielsweise gegen die argentinische Militärjunta, also Videla, Masson und ich weiß jetzt nicht, wie der dritte heißt. Die bayerische Justiz hat die damals verabschiedet. Die Bundesregierung hat Auslieferungshaftbefehle beantragt. Alles wunderbar. Die sind in Argentinien unter Hausarrest gestellt worden. Es laufen mittlerweile dort Verfahren. Was bedeutet das, wenn Menschenrechtsverletzer gravierenden Kalibers nicht mehr ohne weiteres durch die Welt reisen können? Wir haben die Hoffnung, dass das eine Auswirkung hat, dass in Deutschland keine Verfahren stattfinden, dass Donald Rumsfeld nicht eines Tages bei der Berliner Strafverteidigervereinigung anruft und sagt, ich brauche einen Anwalt, ist das eine. Aber dass es diese Verfahren gibt und dass man diese Leute nicht in Ruhe lässt und dass man darüber diskutiert, was Verantwortlichkeit heißt, und das halte ich für extrem wichtig. Es zeigt sich leider jetzt auch unter Obama, dass es keine Verantwortlichkeiten geben wird, keine juristischen Verantwortlichkeiten, obwohl da wirklich dramatische Dinge geschehen sind. Und die haben sich eingebrannt. Es wird auch ein zukünftiger Despot irgendeines harmloseren oder weniger harmlosen Dritte Weltland, sage ich jetzt mal despektierlich, morgen darauf berufen, dass auch diese Leute nicht zur Verantwortung gezogen wurden. Und wie will man das eigentlich, internationale Strafjustiz, Den Haag, wie will man das eigentlich rechtfertigen? Ja, dass es sozusagen eine afrikanische Verantwortlichkeit gibt, aber eben keine amerikanische Verantwortlichkeit.
Ja.
Oder Deutsche.
Also ja, oder die Deutsche auch.
Ja, und das ist ja nun auch nicht so, dass mit Schröders Nein zum Irakkrieg alles an Unterstützungsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Irak unterblieben ist. Das versucht ja immer noch einen Untersuchungsausschuss zu klären, oder gibt es den schon gar nicht mehr? Man weiß es. Ich weiß es nicht. Mhm. Nicht mal.
Aber es gibt auch Aktivitäten im RAV, die sich jetzt doch sehr viel mehr konkret der deutschen Rechtsbildung an der Stelle zuwenden. Wenn ich es richtig erinnere, ist eine Verfassungsbeschwerde gegen das BKA-Gesetz in Vorbereitung.
Ja, zu der ich gar nicht so wahnsinnig viel sagen kann, außer dass es einen Schwerpunkt haben wird, was den anwaltlichen Bezug betrifft. Also es geht darum, dass bestimmte Leute wie beispielsweise Seelsorger, Strafverteidiger und auch Abgeordnete von der Überwachung nicht nur ausgeschlossen sein sollen, sondern auch jegliche Angaben nicht verwertet werden dürfen. Nicht? Man muss sich das so vorstellen, es gibt Gebote und dann gibt es auch noch Sanktionen dafür, wenn man die nicht einhält. Und das BKA-Gesetz macht das so, dass sie sagen, dann gibt es daneben aber noch nicht Verteidiger, sondern Anwältinnen und Anwälte, bei denen darf man zwar auch nicht, aber wenn man es dann hat und es hat nichts mit Verteidigung zu tun und es betrifft dann noch ein besonders gravierendes Delikt, dann darf man es schon verwerten. Und man hat so Einfallstore dadurch. Also die Auseinandersetzung, die da stattfindet, ist einigermaßen komplex und kompliziert. Es geht auch darum, dass hier eine Bundespolizeibehörde geschaffen wurde, die abweichend von der Aufteilung in die Länderkompetenzen eine der Folgen auch der Befreiung 1945, die Zerschlagung einer Bundespolizeieinrichtung und deren Aufsplittung in Länderpolizei, dass das sozusagen an einer Stelle aufgehoben wird, wo es um die vage Zuschreibung geht, naja, sobald es um terroristische Maßnahmen geht. Wir haben vorhin über den Wissenschaftler in Berlin gesprochen und über die Frage, was ist denn eigentlich alles terroristische Aktivität, dass dann die Bundespolizei zuständig sein soll, und damit gibt es sozusagen ein Einfallstor in klassische länderpolizeiliche Befugnisse. Ich will noch nicht Polizeigewerkschaften und Landespolizeien das Wort reden, aber das BKA-Gesetz hat eine komplexe Struktur. Es ist so, dass da neue Entwicklungen vorgesehen sind. Sie sind nicht alle bürgerfreundlich, im Gegenteil, und wir befassen uns konkret mit zwei ausgewählten Bereichen, in denen es insbesondere um die anwaltliche Überwachung geht. Jetzt mag man vielleicht denken, naja, Anwälte, okay, dann interessieren die sich da an dieser Stelle nur um sich selbst, gehen natürlich um unsere Mandanten nicht. Das sind ja nicht, also wir unterhalten uns nicht unter Anwältinnen und Anwälten über unsere Vorlieben oder Abneigung oder den Alkoholkonsum der letzten Nacht, sondern es geht ja in der Regel um Bezüge zu den jeweiligen Mandaten, nicht? Und wer da gegen wen da vorgegangen wird, das sind die Mandanten, und deren Interessen versuchen wir da zu wahren. Das ist eine der Auseinandersetzungen, die gerade stattfindet. Und ja.
Aber das ist natürlich auch nicht jetzt die einzige Motivation, die den RAV treibt. Ich meine, das zeichnet sich ja hier in der Diskussion schon gut ab. Es geht schon auch mehr als nur um Lobbyismus für oder sagen wir mal das Durchsetzen des Rechts der Mandanten. Es geht auch schon um ein Engagement für die Gesellschaft an sich. Wir hatten vorhin den Begriff Demokratie des Rechts stärken. Das steht im Vordergrund. Wir haben ja hier bei die Gesellschaft da auch mal so die Fragestellung, was für eine Gesellschaft wollen wir leben, und wer bestimmt denn hier eigentlich auch die Richtung, in die es geht. Das ist sozusagen der RAV auch ein Vehikel, um mehr Mitsprache zu bewirken?
Ja, wobei unser gesellschaftlicher Ansatz einerseits in der Inanspruchnahme des Rechts besteht. Also man fordert beispielsweise Schadensersatz in Auseinandersetzungen, bei denen man nicht weiß, welcher Polizeibeamte nun zugeschlagen hat, weil es nicht keine Kennzeichnungspflicht gibt, aber man hat eben eine Polizeieinheit und kann damit sozusagen eine Institution zur Verantwortung und zur Rechenschaft ziehen. Das wäre zum Beispiel eine beispielhafte Auseinandersetzung. Oder man kann betrachten etwa die Auseinandersetzung in dem Zusammenhang mit Verfolgung von Straftaten mit neonazistischem Hintergrund in Ostdeutschland, wo wir immer wieder versuchen, die dortigen mobilen Opferberatungen zu unterstützen und auch in die Verfahren dann hinein die Auseinandersetzung zu führen, wie wenig eigentlich an polizeilichem Bewusstsein über Hate Crime oder über neonazistische oder überhaupt über Straftaten mit rechtsradikalem Hintergrund geschehen. Also wo man sozusagen die Mittel des einzelnen Verfahrens nutzt, um Politik zu betreiben. Also die Zivilisierung etwa von polizeilichen und die Sensibilisierung von polizeilichen Institutionen, Apparaten, die gar kein Gefühl und Gespür haben, was rechtsradikale Straftaten sind, beziehungsweise wie man eine Gesellschaft, die davon bedroht, schützen soll. Dann gibt es natürlich andere, also Heiligendamm habe ich genannt. Auch da ist das Mittel des Rechts weniger das einzelne Verfahren, sondern da geht schon schwerpunktmäßig auch um Medienöffentlichkeit, Inszenierung auch von Recht beziehungsweise von fehlendem Recht. oder im Bereich jetzt hier Rumsfeld und die Frage der universellen Bedeutung des Folterverbots, da geht es natürlich darum, dass man wiederum im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens, das ja nie stattgefunden hat, die Bundesanwaltschaft hat es ja abgelehnt, sich mit Donald Rumsfeld zu befassen. Es gab ja zwei Strafanzeigen, eine 2004, wo sie gesagt haben, das machen die Amerikaner schon, siehe das Verfahren gegen Lindy England und ihren damaligen Lebensgefährten, dessen Namen mir schon nicht mehr einfällt. Und später haben sie gesagt, zweite Strafanzeige 2006, dass die Leute beschuldigen sie sowieso noch nicht in Deutschland und das kann man hier nicht führen. Grob verkürzt jetzt. Aber wo man das Verfahren an sich nutzt, um sozusagen ein gesellschaftliches Ereignis zu benennen und daran auch eine Auseinandersetzung zu führen. Das versuchen wir. Und das sind so unsere Mittel, mit denen wir in die Gesellschaft hineinwirken wollen. Es gibt natürlich noch andere, wir haben vorhin die Stellungnahmen benannt, es gibt neben dem einzelnen Verfahren und den Stellungnahmen natürlich auch noch die Möglichkeit, Veranstaltungen und so weiter zu organisieren. Da sind wir auch immer tätig.
Hm. Wer soll sich denn alles angesprochen fühlen, außer den Anwälten vom RAV? Wen wollt ihr denn gerne in euren Reihen sehen, wenn ihr jetzt hier zuhört und sich vielleicht für die Arbeit interessiert? Für wen macht es Sinn, im RAV Mitglied zu werden oder aktiv zu werden?
Also es geht vornehmlich schon um Anwälte und Anwälte und damit geht's, ist natürlich auch gleichzeitig ein Manko benannt. Recht ist natürlich nicht nur für Anwälte und Anwälte, sondern insbesondere für die, die es in Anspruch nehmen sollen und es auch nutzen sollen und sich ihre Rechte bewusst werden sollen und teilhaben sollen eben an der Meinungs- und Demonstrations- und Versammlungsfreiheit, die wir also stärken wollen. Wir haben es bislang so gemacht, dass wir das als reinen Anwaltsverein betrieben haben. Das wird möglicherweise auch so bleiben. Das weiß ich nicht, weil die Frage aber die ist, wen wollen wir ansprechen? Und das schon so eine ganz grundsätzliche Frage ist. Man erreicht mit Anwältinnen und Anwälten natürlich nicht die Mandantinnen und Mandanten. Einerseits sind wir ein Anwaltsverein, andererseits wollen wir die sozialen Bewegungen und ihre Mitglieder ansprechen. Das ist so ein bisschen ein hybrider Ansatz, der nicht immer richtig gelingt, benennt ein Dilemma, in dem wir uns befinden und einen Ausweg habe ich dazu nicht.
Und jenseits der Mitgliedschaften, gibt es öffentliche Veranstaltungen, die der ERV betreibt, an denen man teilnehmen kann?
Ja, mit verschiedenen Institutionen und Organisationen immer wieder, in denen wir uns über beispielsweise Folter, Feindstrafrecht, Obama, Strafverfolgung, Frontex, Bleiberecht, Legal Teams, G8, Schadensersatz für NS-Verbrechen und was weiß ich nicht alles beschäftigen und die
jetzt in Form eines Konferenzformats oder
ganz unterschiedlich. Manchmal Filme, wie jetzt Strange Culture. Es gab jetzt auch gerade einen Film Vorführung im Zusammenhang mit dem Distomo-Verfahren, also dem Schadensersatzverfahren, in dem NS-Kriegsverbrechen in Griechenland bislang noch ohne Entschädigung und insoweit ungesühnt sind. Wir haben uns auch über das KPD-Verbot im Zusammenhang mit einer Filmvorführung mal oder sind wir vorstellig geworden oder ein Film über Henry Kissinger haben wir mal gezeigt, The Trials Against Henry Kissinger oder das amerikanische. Also es gibt immer mal wieder natürlich Leute, die an uns herantreten mit Filmvorführungen, insoweit sind wir mit Filme schon auch dabei, aber auf das Haupthandwerkszeug der Anwältin des Anwalts ist schon das Wort, ja, und das sind dann schon auch etwas wortlastige Konferenzen. Mhm. Konferenzen, ja. Veranstaltungen, ja.
Ja, dieser Podcast ist ja auch eine wortlastige Veranstaltung.
Allerdings.
Aber ich denke, den bringen wir jetzt auch mal zu Ende. Ich bedanke mich für die Ausführungen. Ich denke, die Informationen über die öffentlichen Veranstaltungen, die jetzt jeden auch interessieren könnten, finden sich dann auch auf der Homepage
vom genau.
Verein rav.de. Ja, und ich bedanke mich für die Ausführungen.
Ich danke für das offene Ohr.
Ja, und ja, das war's. Ausgabe Nummer 11 vom Podcast diegesellschafter.de. Ich freue mich wie immer über Kommentare. Und zu dieser Sendung und vor allem auch darüber, dass auch das nächste Mal wieder eingeschaltet wird, Ich sag tschüss und bis bald bei Die Gesellschafter.